Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. So hätten wir uns bestimmt heute alle begrüßt, wenn wir uns im Gottesdienst gesehen hätten. Jetzt darf ich dich bei dir zu Hause ganz herzlich begrüßen zu diesem Osterfest, zu diesem Ostergottesdienst 2021. Und ich freue mich, dass wir dieses Fest mindestens auf diesem Wege gemeinsam feiern können. Wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Für mich ist dieses Thema Auferstehung immer wieder eine große Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich neben einem Sarg stehe und eine Beerdigung halte oder einen Freund beerdige, dann frage ich mich, was bedeutet das dann tatsächlich, dass Jesus auferstanden ist und dass der Tod überwunden ist, wenn ich doch erlebe und miterleiden muss, wie welchen schmerzhaften Verlust der Tod uns allen zufügt. Aber dann ist es für mich aber auch gleichzeitig eine große Quelle der Hoffnung, eine große Quelle der Ermutigung, dass ich mir sage, nein, mit dem Tod ist eben nicht alles aus, sondern es gibt ein Leben nach dem Tod und Jesus Christus hat tatsächlich diesen Tod, diesen größten Feind der Menschen überwunden. Ich möchte mit dir heute einmal dieser Frage nachspüren, noch einmal nachgehen, was uns das Evangelium im Einzelnen sagt, was es uns berichtet, ganz objektiv oder auch subjektiv, wenn du so willst, was uns Matthäus, Markus, Lukas und Petrus und Paulus und andere aufgeschrieben haben, möchte ich diese Geschichte von Ostern mit dir betrachten, dort aber nicht stehen bleiben, sondern danach noch Thomas, Paulus und Petrus befragen, wie sie denn diese Auferstehung erlebt haben und wie sie zum echten Glauben an diesen auferstandenen Jesus Christus gekommen sind. Diese Botschaft der Auferstehung ist für mich eine ganz wichtige und relevante Botschaft und es ist eigentlich auch eine relevante Botschaft, eine ganz wichtige Botschaft für die Welt, gerade auch die Welt heute, die Welt, in der wir heute leben. Es spricht nämlich die tiefsten Ängste an, die wir in unserem Herzen haben. Wir fragen uns, ob es gut ausgehen wird, ob es meiner Familie gut gehen wird, ob Gott überhaupt das mitkriegt, wie es mir geht, ob er sich kümmert, ob er überhaupt Gebet erhört. Vielleicht ist Ostern natürlich das erste Mal, als es geschah, das relevanteste Ereignis gewesen, aber auch wirklich für jeden, der dann darauf zurückgeblickt hat, hat es eine ganz tiefe Bedeutung entfaltet. Wir können und haben und viele Menschen vor uns haben ihre Hoffnung auf die Tatsache gebaut, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und das erlebt. Aber das war nicht immer so, als vor 2000 Jahren Jesus starb, da starb der Glaube, da starb die Hoffnung und da starb die Liebe. Es ist tatsächlich so und deswegen macht das diesen Bericht auch so authentisch, als Jesus starb, glaubte niemand an ihn. Es glaubte niemand mehr, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias oder gar der Erlöser der Welt. Es gab keine Christen, weil es keinen Christus gab. Dieser Christus war gekreuzigt, er war umgebracht, er war tot, er wurde beerdigt, es gab eine Mutter mit einem gebrochenen Herzen, es gab verwirrte und angsterfüllte Jünger, aber es gab keine Jesus-Nachfolger. Josef von Arimathea und Nikodemus, das sind zwei führende Persönlichkeiten der damaligen Zeit gewesen, die schon etwas verstanden haben von dem, was Jesus gesagt hat, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Die nahmen den toten Körper von Jesus vom Kreuz und legten ihn in Josefs Grab und gingen nach Hause. Und kein einziger von den Menschen damals hatte in irgendeiner Weise vor, den Traum am Leben zu halten oder gar die Bewegung in Bewegung zu halten. Sie haben einfach ganz logisch gefolgert, wenn Jesus sich selbst nicht am Leben halten kann, was ist dann der Sinn unserer Bemühungen, wieso sollten wir ihn dann noch am Leben halten? Und sie mussten natürlich auch zu dem damaligen Zeitpunkt schließen, Jesus war nicht der, der er vorgab zu sein. Und das war das Problem. Denn Jesu Lehre war nicht die treibende Kraft der Bewegung, sondern die ungeheuerlichen Behauptungen, die er über sich selbst aufgestellt hat. Das hielt die Gruppe zusammen, aber das machte auch die religiösen Führer total wahnsinnig. Er behauptete, dass Gott sein Vater ist. Er behauptete, die Autorität zu haben, Sünden zu vergeben. Er sagte, dass er größer sei als Mose, größer als der Tempel und größer als der Schabbat. Und Petrus und die Jünger, die entschieden sich, nicht wegen seiner Lehre bei Jesus zu bleiben, sondern trotz seiner Lehre. Johannes berichtet es uns im 6. Kapitel seines Evangeliums, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Da lesen wir von dieser berühmten Begebenheit, wo Jesus 5000 Menschen mit nur ein paar Broten und Fischen speist. Und nachdem Jesus und die Jünger das südliche Ende des See Genezareth überquert hatten, treffen sie auf eine weitere Menschenmasse. Und die haben wirklich so gedacht, sie könnten jetzt Jesus zu ihrem König machen. Was ist das für ein König, der unseren Bauch voll macht und unsere Bedürfnisse stillt? Und Jesus beginnt sie zu lehren. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und die Menge antwortet, nein, das bist du nicht. Wir kennen doch deine Eltern. Wir haben doch mit dir zusammen auf der Straße gespielt. Du hast doch unsere Fenster eingebaut und unsere Türen. Du bist doch der Schreiner, du bist doch Josefs Sohn. Und Jesus spricht über sich in einer Art und Weise, die verwirrend ist, die beleidigend ist. Und die Menge, die hält es nicht mehr aus und verlässt Jesus. Johannes sagt das so, von dieser Zeit an kehrten viele seiner Jünger um und folgten ihm nicht mehr. Jesus hat es also übertrieben. Der Erfolg seiner Predigt war, dass die Gemeinde, seine Nachfolger, dramatisch geschrumpft sind. Und dann wendet sich Jesus an die 12 und sagt, ihr wollt doch nicht auch etwa weggehen? Und dann meldet sich Petrus zu Wort. Und was Petrus nicht gesagt hat, ist genauso aufschlussreich wie das, was er gesagt hat. Er hat nicht gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Niemand lehrt so gut, wie du es tust. Wir haben so viel gelernt. Deine Inhalte sind fesselnd und deine Fähigkeit im Geschichtenerzählen ist so unvergleichlich. Zugegeben, heute war nicht dein bester Auftritt. Heute war nicht deine beste Predigt. Aber eine mittelmäßige Botschaft ist jetzt jedenfalls kein Grund, gleich die Gemeinde zu verlassen, gleich dich im Stich zu lassen. Nein, das hat Petrus nicht gesagt. Das, was Petrus gesagt hat, ist, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Aber offensichtlich haben sich die Jünger geirrt, als jetzt Jesus tot war. Sie dachten, dass der Heilige, der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Messias, nicht so einfach von sterblichen Menschen hingerichtet werden könnte. Und doch sahen sie ihn sterben. Sie sahen ihn, wie er seinen letzten Atemzug tat, wie er einen letzten Schrei ausstieß. Und jeder erwartete jetzt, dass Jesus genau das tun würde, was tote Menschen tun, nämlich tot bleiben. Keiner stand am Grab und hat runtergezählt, 10, 9, 8, 7 und so weiter, 1 und boom und Stein weg und Jesus kommt raus aus dem Grab. Niemand hat sich später als dieser unerschütterliche Gläubige bezeichnet. Nein, in ihrem Bericht waren sie ehrlich. Sie waren ehrlich und sie schreiben und sie berichten uns alle, sie haben alle aufgehört zu glauben. Es gab ein korruptes religiöses System, es gab ein herzloses Imperium, es gab einen erleichterten römischen Statthalter und ein paar traurige Galiläer. Aber es gab keinen Retter und es gab keine Gläubigen. Als Jesus starb, starb der Glaube, starb die Hoffnung und starb die Liebe mit ihm. Und dann geschah etwas. Dann kam der Morgen. der die Verheißung besiegelte. Sein begrabener Körper begann zu atmen. Und aus der Stille heraus erklärte der brüllende Löwe, dass das Grab keinen Anspruch mehr auf dich und mich hat. Und deshalb ist dieses Osterfest für dich und mich so wichtig. Und deshalb feiern wir das auch. Deshalb ist es eigentlich das größte Fest, das wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, feiern können. Und dieses Ereignis der Auferstehung, das hat den Startschuss gegeben für die Bewegung. Und diese Bewegung hat die Bibel hervorgebracht. Und wenn du das durcheinander bringst, dann wirst du verwirrt. Dann wird vielleicht dein Glaube brüchig. Und das kann möglicherweise auch der Grund sein, warum du den Glauben verloren hast. Wenn du den Glauben wegen etwas oder über die Bibel verloren hast, dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich. Der Glaube an Jesus Christus hat nicht mit Genesis begonnen. Der christliche Glaube begann mit Jesus. Aber er begann nicht mit der Geburt oder der Lehre Jesus, sondern er begann mit seiner Auferstehung. Bis dahin gab es keine Christen, bis etwas geschah. Es gab keine Gläubigen bis nach der Auferstehung. Und die Bibel hat auch das Christentum nicht erschaffen. Christen haben das Christentum nicht erschaffen, sondern die Auferstehung schuf beides. Und deshalb feiern wir Ostern. Die Auferstehung hat beides hervorgebracht. Vielleicht wendest du jetzt ein, ja, aber wir wissen doch überhaupt nur von der Auferstehung durch die Bibel. Und die meisten Leute denken so, dass die Bibel der Grund ist. Aber das ist nicht so. Die Bibel wurde erst im späten 4. Jahrhundert zusammengestellt. Und dann fragst du dich vielleicht, woher wissen wir von der Auferstehung? Wir wissen von der Auferstehung durch Zeugenberichte. Wir wissen von der Auferstehung durch Menschen, die es miterlebt haben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Jakobus, der Bruder Jesu und auch Paulus. Wir wissen nicht von der Auferstehung wegen der Bibel, sondern wir haben die Bibel wegen der Auferstehung. Du darfst das nicht verkehrt rumbringen, sondern du musst es richtig rum auf die Füße stellen. Denn ohne die Auferstehung, ohne die Tatsache, die objektive und subjektive Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, gäbe es auch keine Bibel. Und der einzige Grund, warum die Geschichte von Jesus wert war, erzählt zu werden, war tatsächlich wegen der Auferstehung. Und wie sich herausstellt, und wie sich vielleicht auch für dich heute während dieses Gottesdienstes herausstellt, war die Geschichte wirklich eine erzählenswerte Geschichte. Petrus erzählte es mehr als 30 Jahre lang. Er erzählte von jenem außergewöhnlichen Morgen, an dem er und Johannes in das leere Grab blickten. Und später, als er so 50 war oder etwas älter und in Rom im Gefängnis saß und auf seine Hinrichtung wartete, da hat er dem Markus nochmal die Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, Markus, schreib das nochmal auf. Schreib es auf für die Menschen, die heute im Jahr 2021 diese Geschichte hören müssen. Und er erzählt dem Markus, und es wurde schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Schabbat, sodass die Zeit drängte. Und da fasste sich Josef von Arimathea ein Herz und ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rats und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reichs Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen, also der Hauptmann, der ihn umgebracht hat oder der das geleitet hat, und fragt ihn, ob Jesus wirklich bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Josefs, sahen zu, merkten sich, wohin er den Leichnam gelegt hatte. Und als der Schabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, weggewälzt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen und sagt auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch verkündet hat. Und dann haben die Frauen das genauso gemacht. Sie liefen zu den Jüngern, erzählten ihnen, was sie erlebt hatten. Die Petrus und die anderen Jünger gingen nach Galiläa, trafen den auferstandenen Herrn, haben mit ihm am Strand gefrühstückt, vielleicht genau an der Stelle, wo er sie einmal berufen hatte. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann würde Petrus dir versichern. Und er versichert dir heute, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann versichert dir Petrus heute, dass dein Glaube, deine Opferbereitschaft, deine Großzügigkeit, deine Liebe und deine Hoffnung nicht vergeblich sind. Und solltest du nicht überzeugt sein, würde Petrus sich zu dir hinbeugen und sagen: Auch ich war nicht überzeugt. Auch ich habe den Glauben verloren. Ich habe ihn sterben sehen. Aber dann geschah etwas. Und das, was geschah, veränderte alles. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und dann verstand ich, was er die ganze Zeit gesagt hatte. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um, tut Buße, glaubt an die gute Nachricht. Und dann würde ich vielleicht gerne diesen Petrus fragen: Petrus, sag mal, wie hast du das verstanden? Ich meine, klar, wir haben jetzt gehört, wie objektiv das war, wie glaubwürdig dieser Bericht ist, aber wie hat das dein Leben verändert? Wie ist das bedeutungsvoll für dich geworden? Wie kamst du zu dieser Erkenntnis und was hat dir denn die Kraft gegeben, 30 Jahre lang das Evangelium zu verkündigen und Gemeinden zu gründen? Offensichtlich ist es so, dass die objektive und subjektive Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, nicht ausreicht. Dass es vielleicht für viele von uns mehr oder weniger ein schwacher Trost ist. Vielleicht so eine Kerze, die man sich in der Dunkelheit anzündet, damit es nicht ganz so finster ist. Aber wie kann man das erkennen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Wie kann das dein Herz erfüllen? Ich möchte einen kurzen Exkurs machen und mit uns einmal darüber nachdenken, wie man überhaupt Dinge erkennen kann, welche Voraussetzungen es dazu braucht. Also wenn du beispielsweise, wie ich, vor einiger Zeit mit dem Auto auf der Autobahn fahre und es fängt plötzlich an, furchtbar zu vibrieren und zu rütteln und ich halte an und steige aus und schaue mir das Auto an, dann erkenne ich nichts. Objektiv gesehen ist das Auto offensichtlich kaputt. Subjektiv gesehen stinkt es ganz furchtbar verbrannt. Aber den Fehler, das, was mit dem Auto nicht in Ordnung ist, das erkenne ich nicht. Aber wenn ich dann das Auto zu einem erfahrenen Kfz-Mechaniker bringe, dann ist es für ihn überhaupt kein Problem, hinzuschauen, die Symptome wahrzunehmen und zu erkennen, was das Problem ist. Und ich bin einmal in einer Polizeistreife mitgefahren und ich war total erstaunt, wie die beiden Streifenbeamten ein Auto anhielten und rauszogen Und noch bevor sie das Auto rauszogen, haben sie gesagt, mit dem Auto stimmt was nicht. Das Reifenprofil ist zu niedrig und sonst viele Dinge auch nicht in Ordnung. Und ich habe mir gedacht, wie haben Sie das erkannt? Sie hatten einen geschulten Blick, sie konnten diese Dinge sehen, weil sie darauf geschult waren, weil sie das wirklich auch gelernt hatten, zu sehen, was da im Einzelnen nicht in Ordnung war. Oder ein anderes Beispiel ist, du denkst, dein Kind verhält sich normal. Und dann kommt es unter die Augen eines ausgebildeten Pädagogen und der ausgebildete Pädagoge erkennt sofort, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt. Offensichtlich braucht es mehr, das hast du nicht erkannt, das hast du nicht gesehen, das habe ich in dieser Polizeistreife auch nicht gesehen. Oder das letzte Beispiel, du hast plötzlich Schmerzen, objektiv und subjektiv geht es dir nicht gut, du krümmst dich, aber was fehlt dir? Und dann gehst du zu einem guten Arzt und dieser gute Arzt erkennt, was dir fehlt. Also an diesen Beispielen wird vielleicht schon deutlich, dass es bestimmte Fähigkeiten braucht, um etwas zu erkennen, was über die subjektive und objektive Erkenntnis hinausgeht. Und das können wir von beispielsweise Thomas, von Petrus und von Paulus lernen. Bevor wir den Petrus zu Wort kommen lassen, dachte ich, wäre es ganz gut, wenn wir den Thomas zu Wort kommen lassen. Dieser Thomas, der hat folgendermaßen reagiert. Als die anderen gesagt haben, wir haben den Herrn gesehen, erwiderte er, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Der Thomas sagte, ich brauche objektive und subjektive Erfahrungen. Ich muss das sehen, ich muss das fühlen, ich muss das begreifen. Und 8 Tage später sind die Jünger wieder beieinander und Thomas ist mit dabei. Und mit einem Mal kommt Jesus, obwohl die Tür verschlossen war, zu ihnen herein. Der auferstandene Jesus, er trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich zu Thomas. Und er hat das Bedürfnis des Thomas nicht verachtet. Er hat gesagt, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her, lege sie an meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Also der Thomas steht vor dem auferstandenen Herrn. Er sieht den auferstandenen Herrn, er sieht seine Wunden, er fühlt seine Wunden. Aber das an sich reicht noch nicht aus. Dazu kommt jetzt der Glaube. Er glaubt an Christus, sondern glaube, sei nicht mehr ungläubig, sagt Jesus, sondern glaube. Und Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Also eine Fähigkeit zu erkennen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und was das mit dir und mit deinem Leben zu tun hat, ist der Glaube, dass du das hörst, was ich eben gerade gesagt habe und vielleicht möchtest du deine Bibel vorholen und das auch nochmal für dich nachlesen, diese Berichte, diese glaubwürdigen Berichte nachlesen. Vielleicht möchtest du deine Hände da drauflegen und dann kommt der Glaube dazu und du sagst, Jesus, ich glaube dir. Es braucht diesen Glauben, um es zu erkennen. Du musst es im Glauben annehmen. Der zweite, der uns helfen kann, das noch besser zu begreifen und noch besser zu erkennen, ist Paulus. Paulus schreibt ein ganzes Kapitel im ersten Brief an die Korinther, das 15. Kapitel, wo er sich intensiv mit Tod und Auferstehung auseinandersetzt. Und er sagt, das Wichtigste, um das zu erkennen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, ist, dass wir Hoffnung in unserem Herzen haben, weil er uns Hoffnung gegeben hat. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Er sagt eine ganze Menge mehr noch. Er erklärt das auch ganz ausführlich, wie das dann geht mit der Auferstehung und so weiter. ein ganz spannendes Kapitel. Vielleicht magst du das für dich studieren und nachlesen und vielleicht auch beten und spüren, wie diese Hoffnung in dein Leben hineinkommt. Wie du plötzlich erkennst, ja, da ist nicht das Ende, sondern da ist ein Weg. Ja, dieser Weg führt weiter. Ja, da ist das Leben. Das Leben ist offenbar geworden in Jesus Christus. Und dieses Leben können wir schon heute leben. Wir können schon heute diesen Glauben in unserem Herzen haben. Wir können schon heute diese Hoffnung in uns spüren. Und der Petrus, der uns ja diesen Bericht gegeben hat, der erzählt uns, ich habe Jesus erkannt. Ich habe erkannt, dass er auferstanden ist, als er mich gefragt hat, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und der größte Schlüssel für die Erkenntnis ist die Liebe, indem du Jesus Christus liebst. Und indem du ihn liebst, beginnst du zu sehen, über den objektiven und subjektiven Befund hinaus, beginnst du zu sehen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Für den Petrus begann eine ganz neue Welt, eine ganz neue Berufung, ein ganz neues Leben. Und du hast das bestimmt schon auch in deinem persönlichen Leben erlebt. Ich erfahre das ständig, wenn Menschen mir über verstorbene Partner beispielsweise berichten, dann sagen sie, ja, er war ein ungeduldiger Mensch, ja, er hat gepoltert, aber in dieser rauen Schale, sagen sie dann oft, war ein ganz weicher, sensibler Kern. Und dann habe ich mir gedacht, wie hat diese Frau in diesem Falle das erkannt? Das konnte sie nur durch die Liebe erkennen, denn objektiv gesehen war dieser Mensch schwierig. Objektiv gesehen war er unter Umständen nicht freundlich. Aber die Liebe ist in der Lage, die guten Seiten an Menschen zu erkennen. Die Liebe hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, etwas zu sehen, was man so ohne weiteres nicht erkennen kann. Die Liebe macht nicht blind, sondern die Liebe öffnet die Augen. Also Thomas sagt uns, das habe ich alles objektiv gesehen, Jesus stand vor mir, aber das hat noch nicht ausgereicht, ich musste es glauben. Und Paulus sagt, Christus ist auferstanden, er ist mir begegnet. Ich habe meine Hoffnung auf ihn gesetzt und indem ich meine Hoffnung auf ihn gesetzt habe, habe ich gesehen, dass da plötzlich sich etwas öffnet, dass das neue Leben da ist. Und Petrus sagt uns, Jesus hat mich gefragt, liebst du mich? Und als ich gesagt habe, ja, Herr, ich liebe dich, habe ich erkannt, dass Jesus lebt und dass ich ihm jetzt nachfolgen kann. Also die historischen Argumente für Jesu Auferstehung sind stark. Man kann da gar nicht gegen an, das ist tatsächlich so geschehen. Aber sie bringen die Menschen und sie bringen dich und sie bringen mich zu der Frage von Glaube, Hoffnung und Liebe. Und da müssen wir drüber hinausgehen. Sonst verhalten wir uns tatsächlich so wie jemand, der eine Kerze anzündet, um zu sehen, ob die Sonne aufgegangen ist. Und das gefällt mir so sehr an diesem Bericht, den Petrus uns gegeben hat, wo es dann heißt, früh am Morgen, die Sonne ging gerade auf. Früh am Morgen, die Sonne ging gerade auf. Und das ist nicht umsonst dort geschrieben, denn es bedeutet, dass etwas ganz Neues angebrochen ist, das gar nicht besser beschrieben werden kann, wie als wenn die Sonne aufgeht. Viel, viel stärker als ein kleines Kerzlein, um zu sehen, was jetzt passiert ist. Petrus möchte dir sagen, Gott hat etwas für dich getan, weil er für dich ist. Und er möchte, dass du diese gute Nachricht und seine Einladung zur Nachfolge annimmst. Jesus hat das Reich Gottes auf diese Erde gebracht und jeden eingeladen, auch dich eingeladen, auch mich eingeladen, daran teilzunehmen. Und ich wünsche dir an diesem Osterfest, an diesem Ostersonntag. Ich wünsche dir den Mut, jetzt die Vorhänge in deinem Leben beiseite zu ziehen und zu sehen, dass die Sonne aufgeht, dass die Sonne aufgegangen ist für diese neue Wirklichkeit. Gott hat eine neue Wirklichkeit durch Jesus Christus in diese Welt gebracht. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, der neue Mensch in Jesus Christus. Und das können wir durch Glaube, Hoffnung und Liebe können wir das erkennen. Und deshalb ist diese Botschaft von Ostern noch nie so aktuell gewesen wie heute. Wir müssen es hören und wir müssen uns da neu drauf einlassen. Und ich hoffe, dass dieses Ostern für dich eines der relevantesten Ostern überhaupt ist. Lass dich neu auf Jesus ein und folge ihm nach. Triff heute eine Entscheidung. Ja, Jesus, ich folge dir nach. Ich möchte gerne, dass wir mit uns zum Schluss gemeinsam, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam beten. So beten, wie Jesus uns eingeladen hat zu beten, indem er betete: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich ganz besonders an diesem Ostern. Er behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Und der Herr wende sich dir heute ganz neu in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen. Ganz kurz noch als Ansage für nächsten Sonntag. Wir beginnen mit einer neuen Serie, Immanuel, Gott mit uns. Eine ganz spannende und sehr ermutigende Serie. Ich freue mich darauf, wenn wir uns dann wiedersehen. Und wir beginnen auch mit Kleingruppen. Solltest du noch eine Kleingruppe suchen, melde dich auf kleingruppen@czalive.de und wir finden bestimmt einen passenden Ort, wo du Menschen triffst, mit denen du gemeinsam unterwegs sein kannst. Bis nächsten Sonntag, ich freue mich auf dich.